Happy Victory Day, man.
Let's get on with it, please, yes?
Ravishing. The flowers are ravishing.
Seit einigen Tagen hat die Welt tatsächlich eine neue Kanzlerin. Wenn Sie jetzt nicht ganz genau wissen, wer das sein soll, keine Sorge, es ist nur eine Fiktion. Gemeint ist Kate Winslet. Sie spielt in der neuen HBO-Serie The Regime die paranoide, herrschsüchtige Kanzlerin in einem namenlosen Kleinstaat.
These need to be brief for these briefings.
Ja, aber gedreht wurde die Serie sogar teilweise in Wien, zum Beispiel vor und im Schloss Schönbrunn. Dort residiert in der Serie Herrscherin Kate Winslet. Wobei das Schloss nach dem Dreh verstörend stark optisch verändert wurde. Es sieht jetzt eher aus wie ein Palast auf Steroiden.
Madam Chancellor, let's keep the gloves on.
Also eine neue Kanzlerin im Film, allerdings in der Realität. Auf der echten politischen Weltbühne sind die Kanzlerinnen und Staatschefinnen zuletzt noch weniger geworden, als sie es ohnehin schon waren. Das britische Magazin New Statesman beklagte schon vor einem Jahr nach dem Rücktritt der schottischen First Minister: The world stage has been lacking heavyweight female players. Und meinte damit wohl vor allem politische Figuren wie eine Angela Merkel, eine Theresa May oder Jacinda Ardern aus Neuseeland. Ja, und dieser spürbare Backlash, der lässt sich auch mit Zahlen belegen. Im Superwahljahr 2024 sind nämlich tatsächlich so wenig Frauen an der Macht oder stehen zur Wahl wie schon sehr lange nicht. 2016 waren noch 38% aller Staatschefs in der Welt weiblich und mit Hillary Clinton wollte immerhin die erste Frau Präsidentin der USA werden. Aber wir erinnern uns, Clinton ist gescheitert und heute sind weniger als 20% aller politischen Führer Frauen. Das sind Zahlen, die sich übrigens bis in die Lokalpolitik ziehen, leider auch die in Österreich. Nur 11% der heimischen Gemeinden haben beispielsweise eine Bürgermeisterin. Am heutigen Frauentag sprechen wir deswegen darüber, warum es nicht gut ist, wenn zu wenig Frauen politisch eine Rolle spielen, wieso Frauen aber weder bessere Menschen noch bessere Politikerinnen sind und wieso sie ebenso Kriege führen oder brutal sein können. Man denke nur an Maria Theresia oder Indira Gandhi. Und übrigens, die Kritiken zu Kate Winslet als verrückte Führerin in ihrem gedopten Schloss, die fielen durch die Bank eher schlecht aus.
Presse Play. Was wichtig wird.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge unseres Nachrichtenpodcasts. Mein Name ist Anna Wallner und mein heutiger Gast im Studio der Presse ist Susanna Bastaroli. Sie ist gebürtige Italienerin, langjährige Redakteurin in der Presse Außenpolitik und seit einem Jahr auch stellvertretende Leiterin des Außenpolitikressorts. Liebe Susanna, schön, dass du da bist.
Hallo Anna.
Ich möchte gerne mit ein paar Zahlen beginnen, die mich ehrlicherweise selbst überrascht haben bei der Recherche. Ich habe mir nämlich angesehen, wie viele Länder oder Staaten auf der Welt derzeit von Frauen geführt werden und bin draufgekommen, es sind in Europa nur 10 und im Rest der Welt nur 7, darunter aber auch so kleine Inselstaaten wie Barbados. Und also das ist jetzt der Bereich Regierungschefinnen und Staatschefinnen gibt es in 8 europäischen Ländern und nur 10 im Rest der Welt. Wenn man jetzt also ungefähr sagen würde, wir haben more or less 200 Staaten auf der Welt, dann sind derzeit nur 17,5% der Staaten von Frauen gelenkt. Jetzt beobachtest du die Außenpolitik ja auch schon ein Weilchen. Gefühlt waren das schon mal mehr Frauen an der Macht oder täuscht der Eindruck?
Ja, man kann schon sagen, im letzten Jahrzehnt waren mehr Frauen in Europa zumindest an der Macht vertreten und vor allem das mächtigste Land Europas oder eines der beiden mächtigen Ländern Europas, also Deutschland, war lange Jahre von einer Frau angeführt. Und ich glaube, das hat einfach die Sichtbarkeit von Frauen in der Politik erhöht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Trend immer gleich schlecht ist. Also wir sind nicht gut vertreten in der Politik und jetzt nicht nur an der Spitze der Regierungen oder des Staates, was natürlich wichtig ist, sondern überhaupt in der Politik. Also ich habe hier auch noch eine Zahl gefunden und zwar EU-weit ist die Genderparität, also die Vertretung von Frauen in nationalen Regierungen, nicht ausgeglichen. Also das Geschlechterverhältnis, also die Genderparität erreichen nur nur 4 von 27 EU-Staaten. Mhm. Also das ist natürlich sehr aussagekräftig.
Da ist zum Beispiel, glaube ich, Spanien erstaunlicherweise
ist derzeit dabei. Oben. Genau, und das zeigt natürlich auch, ein Land, das von einem Mann angeführt ist, ist feministischer als ein Land, das von einer Frau angeführt wird. Derzeit zum Beispiel Italien. Ich glaube, in der italienischen Regierung sind überhaupt nur 4 Ministerinnen. Also so wenige wie seit Jahren nicht mehr.
Auch in Ungarn ist es sehr erstaunlich, dass es eigentlich, obwohl die jetzt nicht so als feministisches Land bekannt sind, dass dort die Beteiligung an Frauen in der Politik gar nicht so schlecht ist. Genau. Also nicht so gut wie in Spanien. Aber okay, also das heißt, du sagst, diese Zahl war nie wirklich besser oder ist ungefähr, man kann damit, also wir kennen diese Zahl. Trotzdem ist diese hohe Dropout-Quote der letzten Jahre doch beachtlich. Also da gab es einerseits die schottische First Minister Nicola Sturgeon, die zurückgetreten ist, dann Jacinda Ardern in Neuseeland, Sanna Marin in Finnland, die sehr kurze Premierministerin Liz Truss in England, also zwar sehr kurz, aber davor gab es auch Theresa May und die von dir schon angesprochene Angela Merkel. Woran liegt das, dass da jetzt gerade in letzter Zeit so viele Frauen, die durchaus auch in größeren und wichtigeren Ländern und Staaten an der Macht waren, aufgegeben haben?
Zum Teil aufgegeben, zum Teil wurden sie natürlich auch abgewählt. Aber ich meine, das liegt natürlich daran, dass an der Spitze es ein sehr, sehr harter Job ist. Viele Frauen auch einem ganz besonderen Druck ausgesetzt werden, auch ganz besonderen Aggressionen in sozialen Medien. Und das war bei der Sanna Marin ja ein klares Beispiel. Sie wurde wegen ihrer, weil sie an einer Party teilgenommen wurde, wurde so eine richtige Hetze gegen sie, das hat eine richtige Hetze gegen sie ausgelöst. Also Frauen an der Spitze sind natürlich viel exponierter und werden viel stärker angegriffen. Und ich meine, dafür braucht man natürlich eine viel dickere Haut oft als bei Männern, um das einfach durchzustehen persönlich. Und dann kommen die, glaube ich, von uns, also Grund, warum so wenige Frauen auch vielleicht vertreten sind in der Politik, ist natürlich auch das, was wir auch in anderen Bereichen kennen. Ich meine, die gläserne Decke spürt man natürlich sehr schnell und sehr stark und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Karriere ist im Fall einer spitzenpolitischen Karriere natürlich noch schwieriger für Frauen, besonders schwierig, viel schwieriger als für Männer. Also das denke ich, das sind wirklich dann oft Lebensentscheidungen, die Frauen treffen müssen, die Männer nicht treffen. Also ich habe mir das auch angeschaut, es sind vor allem Frauen in den nordeuropäischen Ländern, wo es bestimmte Grundbedingungen gibt, auch gesetzliche, die Kinder haben. Ich meine, sonst hatten wir, Angela Merkel hatte keine Kinder, sonst haben wir eigentlich sehr wenige Frauen
in der Spitzenpolitik, die Kinder haben. Und deswegen ist auch interessant, dass gerade diese nordeuropäischen Staaten oder aber interessanterweise auch im Baltikum sehr oft, also öfter vielleicht als andere Staaten, weibliche Politikerinnen oder Staatenlenkerinnen haben. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das überhaupt ein Problem, diese geringe Beteiligung an Frauen? Oder würden Frauen anders regieren, wenn sie an der Macht sind?
Also ich glaube, das sind zwei Sachen. Ja, es ist ein riesengroßes Problem, dass sie so wenig vertreten sind, weil Frauen ja immerhin die Hälfte der Weltbevölkerung darstellen und sie sind einfach unterrepräsentiert. Also Frauen haben andere Lebenserfahrungen, Frauen werden anders erzogen, Frauen haben dann vor allem dann später im Familienleben andere Herausforderungen und wenn sie nicht in der Öffentlichkeit repräsentiert wird, werden diese Probleme natürlich anders angegangen. Dadurch, ja, es ist ein großes Problem. Ob Frauen anders regieren würden, das glaube ich, würde ich ausschließen. Also meine These, Frauen sind weder die besseren Menschen noch die besseren Politikerinnen. Frauen haben, wie gesagt, haben einfach andere Erfahrungen. Und das wirkt sich vielleicht auf ihren Regierungs- oder Führungsstil aus. Also Frauen sind resilienter, wenn sie so weit kommen, haben vermutlich mehr Druck ausgehalten als Männer. Und Frauen, also da habe ich auch eine ganz interessante Studie gelesen, also von der Harvard Business School war das, in der gezeigt wurde, dass Führungskräfte, also weibliche Führungskräfte bis 45 Jahren ein viel geringeres Selbstbewusstsein haben als männliche Führungskräfte. Und das wirkt sich dann so aus, dass genau das Frauen in diesem Positionen in ganz anderen Dingen investieren. Also sie investieren in Weiterbildung, also sie lassen sich viel besser und viel mehr beraten. Und das sind dann im Endeffekt alles Eigenschaften, die vermutlich auch eine gute Führungskraft ausmachen. Also eine Frau, die zuhört, eine Frau kann vermutlich oder ist mehr gewöhnt zuzuhören, lässt sich vielleicht eher beraten und bildet sich weiter. Und das wirkt sich vielleicht dann anders aus in ihrer Führungsqualität.
Jetzt muss ich mich selbst an der Nase nehmen und korrigieren, weil ich habe dich gefragt, würden Frauen anders regieren? Mhm. Das klingt ja so, als ob sie es gar nicht tun. Ja. Sie tun es natürlich schon. Was uns zu einer zweiten These führt, dass wenn Frauen Staatschefinnen sind, dann sind sie tendenziell eher rechts. Das sieht man auch gerade jetzt in Europa mit Italiens Ministerpräsident Giorgia Meloni. Die nächste steht auch schon in den Startlöchern, nämlich Marine Le Pen. Das führt mich zur Frage, sind rechte Wähler eventuell eher bereit, eine Frau als Führerin zu akzeptieren? Oder ist das eine steile These?
Vielleicht. Ich glaube, dass vielleicht mehr Frauen rechte Parteien wählen, wenn eine Frau an der Spitze ist. Also das hat sich zum Beispiel bei Giorgia Meloni gezeigt. Also sie hatte sehr viele Frauen als Wähler. Aber ich glaube, da muss man auch was festhalten, was unterstreichen. Also sowohl bei rechtspopulistischen oder rechtsnationalen Frauen als auch bei ultrakonservativen oder konservativen Frauen wie Margaret Thatcher. Diese Frauen sind jetzt nicht unbedingt Feministinnen und vertreten auch keine feministische Positionen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Giorgia Meloni, ist sehr skeptisch gegenüber Abtreibung. Marine Le Pen hat auch Positionen, die viele als antifeministisch bezeichnen. Also es ist nicht unbedingt, das heißt nicht unbedingt, wenn du eine Frau an der Spitze hast, dass sie eine feministische Agenda hat. Wie gesagt, wir haben das vorher schon angesprochen, Giorgia Meloni hat sehr wenig Ministerinnen in ihrer Regierung und Giorgia Meloni führt auch eine Partei an, die, glaube ich, die größte Macho-Partei ist, die Italien hat.
Okay, aber das heißt, so, das ist irgendwie das, was du auch sagst, Frauen sind nicht automatisch die besseren Menschen, ja. Politikerinnen, aber sie müssen auch nicht automatisch Frauen fördernde genau. Politik machen. Genau. Allerdings was natürlich trotzdem auch eine Meloni als Ministerpräsidentin hat oder was sie mitbringt, ist, dass sie eine Vorbildfunktion ist für Frauen und junge Mädchen in Italien. Weil ich meine, es ist trotzdem nochmal etwas, es steht da trotzdem eine Frau an der Spitze. Egal wie jetzt ihre Politik ist.
Das auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall eine Vorbildfunktion, nicht nur für Frauen in Italien, sondern für viele Männer. Die sehen, es ist möglich, dass auch eine Frau an die Spitze einer Regierung kommen kann.
Das ist auch wichtig.
Das ist sehr wichtig. Oder auch für viele Buben, für viele junge Männer.
Das stimmt, das darf man nicht vergessen. Vorbildfunktion gilt ja für beide.
Aber es ist natürlich auch so, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass gerade bei vermutlich Giorgia Meloni, aber ich glaube bei Margaret Thatcher war es ähnlich. Sie sind anders als Frauen, als wenn sie ein Mann gewesen, wenn ein Mann ihre Position gehabt hätte. Also beide haben wirklich, sind durch eine härtere Schule gegangen, waren Teil von Parteien, in denen Männer dominiert haben, also haben sich durchsetzen müssen und haben aber auch gelernt und ich meine, das kann ich jetzt mal bei Giorgia Meloni, wirklich zuzuhören. Mhm. Also Giorgia Meloni ist eine Politikerin zum Beispiel, die lässt sich beraten. Wenn ich jetzt an einen anderen italienischen Spitzen, also langjährigen Regierungschef denke, der auch aus der Rechten kam, also Silvio Berlusconi, sich einfach nicht beraten lassen. Mhm. Und ich glaube, bei Margaret Thatcher war es ähnlich, sie zugehört.
Wobei man da auch nochmal fragen kann, ob es nicht auch eine Generationsfrage ist. Giorgia Meloni ist einfach auch ein anderer, Generation als Berlusconi. Ja. Eine andere Frau, die wir nicht vergessen sollten auf EU-Ebene, ist Ursula von der Leyen, die ja jetzt gerade erst gestern offiziell als Kandidatin erneute Kandidatin für die EU-Kommission bestätigt wurde. Es gibt auch keinen Gegenkandidat, Kandidatin. Sie wird es also höchstwahrscheinlich wieder. Somit ist immerhin eines der offiziellen Gesichter der EU weiblich. Wie gut schneidet denn die EU generell da gerade ab im Bereich Female Leadership, abseits von Ursula von der Leyen?
Also ich glaube, innerhalb von den Institutionen sind, glaube ich, Frauen sehr gut aufgestellt, also auch in der Kommission selbst. In den EU-Staaten gar nichts, haben wir ja vorher auch angesprochen. In den EU-Staaten sind, glaube ich, derzeit 5 Regierungen werden von Frauen angeführt, also von 27, also da ist der Schnitt sehr schlecht. Ich glaube auch, wenn man vermutlich auch im globalen Vergleich schneidet die EU jetzt nicht besonders gut ab.
Eine andere These ist, dass Kriege eine reine Männersache sind. Zumindest hat man derzeit den Eindruck, wenn man den Kriegsschauplatz Russland, Ukraine ansieht, auch den Nahen Osten, wenn man sich Autokratien wie China oder Diktaturen wie Nordkorea anschaut, überall sind Männer an der Spitze. Was sagst denn du, sind Kriege immer Männersache?
Nein, da muss ich auch, da habe ich auch gerade vor kurzem eine ganz interessante Studie gelesen von zwei amerikanischen Politologinnen und Historikerinnen. Und sie haben sich mehrere europäische Länder zwischen dem 15. und Anfang des 20. Jahrhunderts angeschaut. Davon waren 34 von Frauen geführt. Und sie haben herausgefunden, dass in diesen Monarchien, also dass diese Königinnen 27 Mal häufiger in Konflikten involviert waren als Länder oder Reiche in dem Fall, die von Männern regiert waren, von Königen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Erklärungsmuster. Also da besteht eine Erklärung war, dass diese Staaten, die von Frauen regiert waren, als anfälliger angesehen wurden und deshalb angegriffen wurde. Eine andere These war, dass diese Monarchinnen, vor allem wenn sie verheiratet waren, eben Zeit hatten, Kriege zu führen, weil sie ihre Regierungsgeschäfte den Ehemännern überlassen konnten, was sie im anderen Fall, also im Fall eines königlichen Monarchen nicht der Fall war. Also sie hatten Zeit zu kämpfen. Eine dritte Erklärung war, dass sie sich einfach bewähren oder beweisen mussten. Oder aber ganz einfach die Erklärung, dass Krieg eigentlich nichts mit Blutrünstigkeit, also Kriegsführung nichts mit Blutrünstigkeit oder besondere Liebe für Gewalt zu tun hat, sondern ein Krieg ist oft eine strategische Entscheidung. Man führt einen Krieg, weil man denkt, das ist gut für den Staat. Und so vermutlich, das entscheiden sowohl Männer als auch Frauen.
So hat es wohl auch Maria Theresia genau, gesehen, oder? Dass es gut ist für ihr Reich oder ihre Monarchie. Ja. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, 2024 ist ja bekanntlich ein Superwahljahr. Und bei all den Wahlen, die wir da, bei den großen Wahlen, die wir besprechen, geht es ja sehr häufig um die Macht, also die Macht erhalten, wie bei Putin, zurückgewinnen, wie bei Trump oder eigentlich auch Biden, also behalten und womöglich Macht bekommen, wie bei Herbert Kickl in Österreich. Und es geht wieder immer nur um Männer.
Ja, wie gesagt, das große Problem ist nicht nur, dass jetzt sehr wenig Frauen an der Spitze sind, sondern einfach die Vertretung, die Repräsentanz. Wir haben einfach viel zu wenig Frauen einfach in der Politik. Und ich meine, was wir ja auch hier in Österreich gesehen haben, aber wir sehen das überall. Sobald eine Frau an die Spitze einer Partei kommt, ist erstmal Skepsis da. Sowohl von Seiten der Wähler als auch von der Öffentlichkeit. Man traut sie einfach nicht zu. Und diese Frauen bewähren sich dann meistens. Und es braucht eine Zeit lang, bis sie sich bewähren. Und ich glaube, dieser Prozess, das können wir, glaube ich, alle persönlich auch nachvollziehen, ist hart. Es ist auch persönlich hart. Es ist einfach schwierig. Und ich glaube, dass sich viele Frauen auch dem nicht aussetzen wollen, auch wenn sie vermutlich die Kompetenz hätten haben.
Jetzt haben wir vorher Maria Theresia angesprochen. Ja. Österreich hätte es nicht eine Übergangsregierung gegeben, der Brigitte Bierlein vorgestanden ist für ein paar Monate, hätte auch noch keine weibliche Regierungschefin gehabt. Also wir dürfen da auch gar nicht nur mit dem Finger auf andere Länder und Staaten zeigen.
Genau, erstens und zweitens muss man, was man immer wieder vergisst, dass in der dritten Welt sehr viele Frauen an der Macht sind. Also in Ländern wie, ich denke jetzt gerade an Südasien, Länder wie Indien, wie Pakistan, wie Bangladesch haben sehr starke, sehr brutale, sehr autoritäre Frauen an der Macht gehabt, unter anderem Indira Gandhi ist, glaube ich, für mindestens zwei Massaker verantwortlich. Also autoritäre Regierungschefinnen, nicht Diktatorinnen. Also ja.
Gibt es auch, ja. Das darf man nicht vergessen, genau. Wobei Indien dann schon interessant ist, weil man ja also immer das Gefühl hat, dass ein Land mit der Art und Weise, wie man mit Frauen gegenüber generell Gesellschaft eingestellt ist, sich noch schwerer tun würde, überhaupt Führungsfiguren hervorzubringen. Gerade Indien ist ja auch ein Land, in dem man weiß, wie schlecht sind Teilen dieses riesengroßen Staates, um die Einstellung und den Umgang mit Frauen bestellt ist. Warum ist es dann so, dass dann trotzdem sich da so starke, wenn auch, wie du selbst gesagt hast, brutale Machthaberinnen durchgesetzt haben?
Genau, weil ich glaube, das ist auch vielleicht ein sehr eklatantes Zeichen, dass eine Frau an der Spitze nicht bedeutet, dass dieses Land feministisch regiert wird oder dass vor allem, dass es Gleichberechtigung gibt in dem Land. Diese Frauen gehören meistens einer Elite an, die auch nicht repräsentativ ist für die große Masse des Volkes. Und verfolgen ja meist auch so sehr eine klientelare Politik, also vertreten das Interesse ihrer sozialen Gruppe oder auch ihrer Partei. Also das war im Fall sicher der Indira Gandhi auch der Fall, zum Beispiel. Oder auch in Bangladesch jetzt. Die Shakir Hasina ist auch eine sehr autoritäre Regierungschefin, die eben auch sich in einem Land lebt, in dem Frauen unterdrückt werden, Frauen getötet werden und Frauen ausgebeutet werden, Mädchen nicht in die Schule gehen.
Ja. Umgekehrt haben wir ein eher als progressiv geltendes Land, zumindest nicht in allen Teilen des Landes, aber wie die USA, wo noch nie eine Frau an der Spitze stand und auch jetzt im aktuellen Wahlkampf die letzte Frau, abgesehen von Vice President Kamala Harris, die natürlich da auch eine Rolle spielt, aber die letzte Frau, die sich beworben hat, Nikki Haley, ist nach dem Super Tuesday auch ausgestiegen.
Ja, ist auch ein Beispiel. Vermutlich gerade Nikki Haley, glaube ich, wurde von sehr vielen bewundert, mit welcher Durchsetzungskraft sie trotz allem es geschafft hat, bis jetzt im Rennen zu bleiben.
Ja, und gleichzeitig trotzdem auch belächelt, wobei und man
genau,
wahrscheinlich auch einen Mann belächelt.
Genau, vermutlich nicht wirklich ernst genommen wurde. Ja, ich meine, vermutlich sind die USA jetzt noch nicht bereit für eine weibliche Präsidentin. Und ich glaube, wir könnten alle sagen, wir haben es endlich geschafft, wenn das diese Frage, ist das jetzt ein Mann oder ist es jetzt eine Frau, keine Frage mehr ist. Wenn wir alle uns nur ihre Programme oder ihre Führungsqualitäten oder seine anschauen und jetzt uns gar nicht mehr jetzt die Frage stellen, ist es Mann oder Frau, aber soweit sind wir halt noch lange nicht.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Und ich stimme dir total zu, nur weil wir eben noch nicht dort sind. Also mehr als 17,5% muss es auf jeden Fall werden, dass man dorthin kommt, dass es eben irgendwann egal ist. Ja.
Und genau, und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Frauen vertreten sind. Das Wichtigste, glaube ich, also nicht nur in der Politik, in allen Bereichen, ist absolut die Vertretung von Frauen in allen Positionen und vor allem in Top-Positionen, damit es eine Selbstverständlichkeit ist.
Liebe Susanna, danke für die Einschätzung und die Zahlen und auch für dieses Schlusswort.
Danke dir.
Ja, und wir machen an dieser Stelle wieder Schluss, wobei ich mich nicht verabschiede ohne einen Hinweis auf unsere Zeitung. Denn wir liefern heute am Frauentag in der Presse gedruckt und digital einen Schwerpunkt zu eben jenem Frauentag, kuratiert und geplant von meiner Kollegin Julia Wenzel aus der Innenpolitikredaktion mit Texten und Interviews von Almut Spiegler, Elisabeth Hofer, Christine Imlinger, Samir Köck, Marlies Eder und vielen mehr. Ja, und wenn Sie uns noch etwas mitteilen wollen, so wie zuletzt ein Hörer, dem die vergangene Fußballfolge vom Mittwoch zu wenig Fokus auf das Homophobieproblem im Profifußball gelegt hatte, dann schreiben Sie mir an podcast@diepresse.com. Die Kritik an dieser Rapid-Folge nehme ich übrigens sehr ernst. Ja, vielleicht legen wir vor der Fußball-Europameisterschaft im Juni sogar noch eine dichte Folge zu genau diesem Thema nach. Heute wünsche ich Ihnen einen guten Frauentag, ob kämpferisch oder nicht, aber hoffentlich mit Bewusstsein dafür. Das wäre schön. Machen Sie es gut!